Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Denn deine Beine hören niemals auf. Wir machen Giro, wir machen Giro.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten. Mir gegenüber sitzt mit wunderschöner Kulisse und kaltem Bier in der Hand Rick Zabel. Und ich glaube, eine Pizza ist auch dabei.
Nee, es war nur ein Toast mit Käse und ein alkoholfreies Bier, um ehrlich zu sein. Aber die wunderschöne Kulisse stimmt. Im Hintergrund ist gerade der Sonnenuntergang in Hamburg. Ich bin gerade auf dem Hausboot und nehme das erste Mal hier auf dem Hausboot Podcast auf. Allerdings mit einem geliehenen Setup. Normalerweise haben wir ja immer unsere eigenen Aufnahmegeräte und Mikros dabei. Warum auch immer habe ich das dieses Mal vergessen, das mitzunehmen. Und beziehungsweise ehrlicherweise wollte ich nur ein Wochenende unterwegs sein und wir haben jetzt spontan verlängert. Dementsprechend habe ich mein Setup nicht dabei und nehme jetzt seit Ewigkeiten mal wieder mit GarageBand auf und einem geliehenen Mikro, was sehr witzig ist, weil ich so Plan Z damals angefangen habe und jetzt sozusagen back to the roots. Aber ich kann für nichts garantieren. Vielleicht müssen wir die Folge auch morgen nochmal aufnehmen. Oder übermorgen.
Dann können wir erst Freitag aufnehmen. Das ist dann der früheste Tag, an dem ich wieder kann. Es sieht aber auch fast schon so aus, als hättest du das alles hier so richtig gestaged, weil man sieht noch so leicht den Lenker von deinem Fahrrad und das Vorderrad. Also es sieht so richtig beabsichtigt aus.
Ist tatsächlich nicht. Das ist einfach ein sehr wunderschönes Studio hier. Aber ansonsten lass uns mal, ich habe einen extrem stressigen Tag hinter mir, Tanja. Also alleine, dass ich gerade, also meine Frau Leonie, es sei ihr auch sehr gegönnt, ist noch in Hamburg gerade mit Freundinnen was essen. Aber da habe ich wieder gemerkt, Podcast-Termin abends zu machen und man muss vorher noch Kinder ins Bett bringen, ist auf jeden Fall auch ganz schön eine Challenge. Also die schlafen jetzt, aber ich sag's dir so, wie es ist, das Babyphone läuft nebenbei und ich hoffe einfach, dass die jetzt die nächste Stunde hier durchschlafen und ich nicht noch viermal raus muss.
Und wir haben knapp 40 Minuten Verspätung, was mein Tag war nämlich auch sehr knapp getaktet, weil ich Zustand nach Dienst bin. Ich habe gestern Nacht 24 Stunden Dienst gehabt und der war sehr unangenehm. Ich habe nicht geschlafen. Deshalb wollte ich heute früh ins Bett, muss noch zu Abend essen. Jetzt ist gleich 9. Ja, also es bleibt... Unsere Terminfindung bleibt immer angespannt.
Ein absoluter Rollercoaster. Ich habe auch tatsächlich, ich glaube, viele Leute freuen sich sehr darauf, dass wir die Tour de France auswerten, die ja jetzt eine Woche ungefähr oder 8-9 Tage hinter uns liegt. Und ich habe auch sogar einen richtig schnippigen Kommentar gehabt. Ich finde es sehr schade, dass euer Podcast etwas einschläft. Aber Leute, was soll ich sagen? Das Leben ist dazwischen gekommen. Tanja und ich haben auch noch ein Leben. Und so gern wie wir für euch Podcast machen und so gern wie wir das machen, war es aber letzte Woche, also sowohl weder du hast dich bei mir gemeldet, als auch andersrum. Ich glaube, wir waren beide in so einer Woche, wo wir eigentlich einfach mal gelebt haben und froh waren, irgendwie keinen Podcast-Druck zu verspüren. Und
ja, aber ich habe jetzt auch die ersten Nachrichten bekommen, so ja, schade, dass es keinen Podcast mehr gibt. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, wir haben es jetzt eine Woche nicht geschafft. Es war eine Zeit lang ja auch so, dass wir nur alle zwei Wochen, also ich verstehe, aber mir geht es ja selber auch so, Podcasts, die ich eben regelmäßig höre und die auch, also wir haben ja kein festes Erscheinungsdatum, aber jetzt Kaulitz Hills, wo ja irgendwie jeden Mittwoch eine Folge rauskommt, da warte ich aber auch, dass die Folge aber auch pünktlich rauskommt, weil ich plane ja meine Woche und meine Fahrten zur Arbeit mit den Folgen. Deshalb kann ich es natürlich auch trotzdem nachvollziehen.
Ja, natürlich, deswegen wollen wir auch nochmal sagen, wir haben euch nicht vergessen, es wird den Podcast auf jeden Fall weitergeben. Sorry, dass wir irgendwie gerade in einer Lebensphase sind, wo wir es nicht so super regelmäßig hinbekommen. Aber trotzdem habe ich geschaut, wir nehmen ja jetzt wieder im Juli auf, wir haben es trotzdem geschafft, jeden Monat 3 Folgen rauszubringen. Das ist eigentlich genauso unser Durchschnitt auch, alle 10 Tage kommt eine Folge. Und man darf auch nicht vergessen, dass es diesen Podcast seit... was weiß ich, wie viele Jahren jetzt, 4, 4,5 Jahre gibt, ohne jemals eine Pause. Also wir hatten noch nie eine Sommerpause oder so, deswegen, es sei uns gegönnt, wenn mal 12 oder 14 Tage keine Folge erscheint. Wir sind auf jeden Fall dran und umso mehr, freuen wir uns jetzt wieder für euch aufzunehmen.
Definitiv, und wie du schon gesagt hast, ich habe auch kurz in Vorbereitung zu der Folge gedacht, die Tour ist ja eigentlich vor kurzem erst zu Ende gegangen, aber es fühlt sich jetzt dank dem, also in Anführungsstrichen, dank dem Olympiastart schon so weit weg an, dass es sich fast schon wieder komisch anfühlt, darüber zu sprechen.
Findest du?
Ja, aber ich, also...
Also ich, mir geht's ja andersrum.
Ich weiß auch nicht, weil die Zeit so rast zur Zeit.
Ja, mir geht's ja, ich würde gerade sagen, mir geht's eher so, dass ich jetzt gar keinen Bock auf Olympia gerade habe. Ich habe noch keinen einzigen Tag Olympia geschaut, weil wir hatten Fußball-EM, wir hatten jetzt Tour de France und jetzt kommt auch noch Olympia. Also ich bin jetzt gerade komplett übersättigt, was so Sport angeht und ich merke auch einfach, dass es mir persönlich gerade so... Also ich meine, das sind die Olympischen Spiele, ne? Die haben irgendwie ja so einen riesen Wert. Und es ist mir gerade komplett egal, wer Olympiasieger oder Siegerin wird. Also ich komme da gar nicht mit. Ich habe einfach wirklich, ich glaube, ich hatte nicht mal auf dem Schirm, wann die Straßen- und Zeitfahrwettbewerbe sind. Das heißt, ich habe so einen Bikepacking-Trip gemacht nach Kopenhagen. Und ich glaube, ich habe 48 Stunden, also ich habe gestern erst mitbekommen, dass Evenepoel Olympiasieger im Zeitfahren geworden ist. Und Grace Brown bei den Frauen. Und habe das einfach gar nicht mitbekommen. Also es ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, bei mir genau das Gegenteil. Eigentlich habe ich sogar extra mit Lynn Teutenberg verabredet zum Rollefahren am Samstag, damit wir uns das ganze Zeitfahren auf der Rolle anschauen können. Da es in Köln eh geregnet hat, hat es ganz gut gepasst. Und ich bin auch schon wieder an dem Punkt, dass Olympia mich und mein Leben beeinflusst. Ich habe jetzt viel Schwimmen, weil die ja diese Morgen- und Abendsessions haben. Das heißt, dann abends kann man beim Abendessen sich Schwimmwettkämpfe anschauen. Und ich habe mir schon eine Schwimmbrille bestellt, weil ich dachte, ich muss mal wieder mehr schwimmen. Und meine letzte Schwimmbrille ist von 2015. Die war mal verspiegelt. Jetzt hat sie eigentlich nur noch Kratzer. Dementsprechend war ich bei den letzten Schwimmeinheiten, die ich absolviert habe, immer gänzlich blind. Und dachte mir beim Olympia gucken, ach, es gibt ja doch mittlerweile ein paar schicke Brillen, da bestelle ich mir doch mal eine. Und dann gehe ich ja wieder mal schwimmen. Das heißt, mich hat Olympia auf jeden Fall schon positiv beeinflusst, was die Motivation dem Sport gegenüber, aber natürlich auch das Konsumverhalten angeht, also das Marketing, die Marketingmaschine läuft.
Was war denn dein Olympia-Highlight bis jetzt?
Na, ich glaube schon das Frauenzeitfahren, einfach weil man ja trotzdem immer noch mal so ein bisschen anders mitfiebert, wenn man die Leute kennt oder auch schon gegen die Leute gefahren ist. Deshalb würde ich sagen, auf jeden Fall das Zeitfahren, weil es natürlich auch, ich meine, du hast jetzt gar nicht gesehen, aber es war natürlich auch sehr besondere Bedingungen.
Es hat in Strömen geregnet.
So ein bisschen, genau. Gab unfassbar viele Stürze. Ja, ich glaube, jeder, der schon mal einen Stadtkurs gefahren ist, weiß, wie ölig manche Stellen da sind, gerade bei so Innenstädten wie eben irgendwie London oder Paris. Und wenn man dann das noch in Kombination mit irgendwelchen Fußgängerüberwegen oder Abbiegestreifen hat, dann ist es manchmal wirklich einfach wie auf Eis fahren. Dementsprechend sind da einige Fliegen gegangen. Aber manchen kam es auch, glaube ich, zugute. Also Anna Henderson war so mein Favorit, weil die eben vollkommen schmerzfrei ist beim Kurvenfahren. Und ich dachte, entweder die stürzt oder sie fährt einfach in jeder Kurve 1-2 Sekunden schneller als alle anderen und spart sich da deutlich mehr Zeit auf Leute wie jetzt eine Chloe Dygert, die vielleicht auf der Geraden dann doch ein bisschen mehr Druck haben. Und genauso hat sie es gemacht. Sie ist nicht gestürzt und hat sich am Ende Silber gesichert. Also es gab auch Leuten, denen eben die Bedingungen entgegenkamen.
Ja, aber sag mal, ist Grace Brown eine Überraschung aus deiner Sicht? Weil die hat ja auch komplett überlegen gewonnen. Also da sieht man mal wieder...
Nee, gar nicht überraschend.
Aber deswegen finde ich es so interessant, mit dir darüber zu reden, weil ich habe mir das Frauenergebnis angeschaut und also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich im Frauenradsport ein Experte bin, aber ich würde schon sagen, dass ich ein paar Fahrerinnen und Fahrer kenne. Und also für mich, ich war schon so... Okay, Lotto Kopecky auf 6, hier Demi Vollering auf 5. Und das sind natürlich so die Superstars, die man so kennt. Und dass die nicht, also dass der Chloe Dygert so die beste Zeitfahrerin ist, das hatte ich so eingeschätzt eigentlich. Und klar, die hat auch Bronze geholt, aber die ersten beiden Platzierten waren mir, oder die hätte ich persönlich gar nicht so auf dem Schirm.
Klar, man muss dazu sagen, Chloe Dygert stürzt, hat danach Schiss in den Kurven, oder man merkt auf jeden Fall, sie eiert danach so ein bisschen deutlich langsamer um die Kurven, lässt da, glaube ich, auch viel Zeit liegen. Das heißt, ich glaube, wenn sie den Sturz nicht gehabt hätte, wäre es zwischen ihr und Grace Brown gegebenenfalls ziemlich eng geworden. Könnte ich mir vorstellen, weil am Anfang waren die, glaube ich, 3 oder 5 Sekunden auseinander. Also da wäre es nochmal spannend geworden. Anna Henderson hat, glaube ich, wirklich einfach von den Bedingungen profitiert. Für mich eine Lotte Kopecky eher eine Überraschung. Die ist eigentlich keine gute Zeitfahrerin, muss man sagen. Deshalb ist jetzt auch keine Überraschung, dass die nicht weiter vorne reinfährt. Und ja, bei Chloe Dygert einfach wirklich der Sturz vor allem. Und Taylor Nipp, ja, als Triathletin am Start, hat ja die amerikanischen Zeitfahrmeisterschaften gewonnen und hat sich damit qualifiziert. Ist halt, glaube ich, 3-mal gestürzt. Unter anderem ist dann auch ihr Mechaniker beim Anreichen, in Anführungsstrichen, des Ersatzrades auch gestürzt. Also es war so ein bisschen vom Regen in die Traufe tatsächlich. Das tat mir ein bisschen leid, weil die doch auch, hätte mich halt mal interessiert, wie weit sie vorne reingefahren wäre ohne die Stürze. Aber das galt an dem Tag ja einfach für viele Fahrerinnen.
Okay.
Aber Grace Brown auf keinen Fall eine Überraschung. Also die ist wirklich eine absolute Maschine beim Zeitfahren. Und auch jemand, also es war ganz schön, Trixie hat mitkommentiert. Zum Glück, weil der Kollege, ich weiß gar nicht, wer es war, hat nicht unbedingt mit Fachwissen geglänzt, fand ich. Trixie war natürlich noch etwas zurückhaltend. Sie ist ja auch nicht unbedingt für die großen Redeanteile bekannt. Aber hätte meiner Meinung nach sehr viel mehr erzählen können, weil man ja gemerkt hat, sie weiß, wovon sie da spricht. Und sie hat auch direkt beim Start von Grace Brown gesagt, eine der absoluten Favoritinnen. Und ja, zu Recht gewonnen.
Ja, und deswegen bist du auch die Expertin bei der nächsten Tour de France der Frauen. Und ich ganz sicher nicht, weil für mich war Grace Brown wirklich noch ein unbeschriebenes Blatt.
Ja gut, aber also, ich meine, jetzt hat sie ja auch das Ende ihrer Karriere
bekannt gegeben.
Wie sagt man da? Verkündet, ja, also schon weit vor Olympia. Was ich bei den australischen Fahrern ja auch immer, oder Fahrern und Fahrerinnen auch immer so ein bisschen verstehe, die lassen halt irgendwie ihr ganzes Sozialleben so auf Pause. Und sie hat halt eigentlich gesagt, so ja, sie liebt den Sport zwar, aber sie kann das jetzt langsam nicht mehr, weil sie sind halt, ich glaube mittlerweile so von der Saison, wie die Saison aufgebaut ist, sind die 2 von 12 Monaten zu Hause und ansonsten on the road. Ich glaube, viele männliche Fahrer haben dann noch den Vorteil, dass sie halt irgendwie ihre Partnerin dann mit in Europa haben. Den Luxus haben die meisten FahrerInnen ja halt dann nicht. Aber ja, was das angeht, kann ich da nachvollziehen, dass man da vielleicht auch mit Anfang, Mitte 30 sagt, okay, ich hab neben dem Sport auch noch ein bisschen mehr vor.
Ja, und ich meine, jetzt mit dem Olympiasieg aufzuhören, komplett geil. Also das ist ja mega cool. Und ja, ich hatte heute auch... das ist ja bei mir auch aktuell das Thema mit Anfang 30, Mitte 30 sozusagen, oder bei mir ist ja Anfang 30, wo man aufhört. Ich bin da auch, mittlerweile sehe ich das auch komplett so. Ich habe tatsächlich, okay, das war Grace Brown, also ich habe mir das Interview durchgelesen von der Australierin, aber mir war nicht mehr bewusst, dass es Grace Brown war. Und da habe ich die Beweggründe total verstanden, weil auch vielleicht für die Leute, die jetzt nicht so die absoluten Radsport Kenner oder KennerInnen sind, da ist es natürlich schon so, dass gerade die Fahrer aus Amerika, gerade die Fahrer aus Australien, also eigentlich alle Fahrer und Fahrerinnen, die nicht aus Europa kommen, die lassen ja ihr Leben so zurück, um Radprofi zu sein. Und die meisten siedeln sich dann irgendwo in Andorra, Nizza, Monaco oder so nieder. Das sind so die Hochburgen, würde ich sagen. Und Girona natürlich, genau die drei. Aber da muss man wirklich sagen, dass da wird der Freundeskreis und die Teamkollegen und Teamkolleginnen werden so ein bisschen die Ersatzfamilie. Aber ich glaube, da muss man auch echt ein Typ für sein. Also es gibt die krassen Beispiele, die sich dann gar nicht mehr vorstellen können, zurückzugehen irgendwann, die dann auch ja auch in Europa bleiben und sich hier ja einfach hier ihr neues Leben aufbauen. Aber es gibt auch ich hatte auch zwei, drei Teamkollegen, die das einfach nicht gepackt haben und die auch gesagt haben, ey, ich will das nicht, mein Leben in Australien will ich zurück. Und der Traum, Radprofi zu sein, ist es nicht wert, irgendwie mein ganzes Leben zurückzulassen. Das ist, glaube ich, auch echt so eine Sache, die man krass unterschätzt, wenn man aus Europa kommt.
Ja, definitiv. Weil ich erinnere mich auch, als ich nach den 5 Wochen Australien bei der Tour Down Under, die ja immer noch in Kombination mit dem Cadel Evans Great Ocean Road Race heißt es, glaube ich, ja einfach über einen langen Zeitraum ist, habe ich dann gesagt, jetzt reicht's auch so, ich freue mich jetzt auch mal wieder nach Hause zu kommen. Das war jetzt irgendwie mit der Zeitumstellung schwierig mit Freund und Kontakt halten. Und dann meinte auch Chloe Hoskin, die ja auch schon ewig lang Radprofi ist und Australierin, meinte auch so, ja, welcome to our lives. Also das ist so das, was wir halt außerhalb der Tour Down Under das ganze Jahr haben und was ihr dann mal für 4-5 Wochen habt. Und da ist bei mir auch so, da ist mir auch kurz so das Herz in die Hose gerutscht. Ich dachte mir, es war jetzt gerade sehr unempathisch, was ich hier gesagt habe. Aber ja, seitdem habe ich da den größten Respekt auch bei den Neuseeländern, weil man ja natürlich auch, je nachdem in welchem Team man ist, schauen muss, es wird ja vertraglich dann oft festgesetzt, wie viele Heimflüge das Team im Jahr bezahlt. Und sind ja dann auch keine Flüge, wo man sich mal kurz, weil zu Hause irgendwas passiert, mal kurz einen Flug leisten kann, der 1.000 bis 2.000 Dollar kostet, sondern das muss ja dann schon auch vom Team übernommen werden. Und je kleiner das Team, desto seltener die Reisen nach Hause. Also ja, es ist auf keinen Fall ein leichtes.
Werbung. Leute, braucht ihr einen neuen Helm? Dann hört jetzt ganz genau zu. Denn ich darf euch heute den neuen Storm Chaser Ace vorstellen von Arbus. Das ist auch der Helm, den ich fahre seit einigen Wochen. Und ich sag mal so, ich bekomme echt viele Nachfragen von euch. Was ist das für ein Helm? Gerade in der All-White Edition ist der, glaube ich, sehr begehrt. Der kommt bald raus, der ist bald erhältlich. Und ich darf euch den Helm jetzt vorstellen. Also hört ganz genau zu. Never compromise mit dem Storm Chaser Ace. Der Roadhelm von Arbus für rasante Einsätze. Der Arbus Storm Chaser Ace ist der Performance-Helm für alle Rennrad-Enthusiasten, Gravelbiker und Cyclocrosser, die mit dem Wind um die Wette fahren. Das windschattig-kantige Design sorgt für maximalen Komfort und eine optimale Belüftung des Kopfes. Der Storm Chaser Ace ist ein leichter und sehr gut belüfteter Helm, der von langen Kletterpassagen bis Highspeed-Fahrten alles mitmacht. Demnächst auch in der All-White-Variante erhältlich. Die All-White-Variante ist genau die Variante, die ich fahre. Ich glaube, die ist sehr beliebt, das heißt, die kommt bald. Und ich erkläre euch nochmal, warum ich den Helm jetzt so gerne fahre. Der Helm kombiniert maximalen Komfort und einzigartigen Style. Er ist besonders leicht und sehr gut belüftet. Die Forced Air Cooling Technology sorgt auch bei steigenden Temperaturen für ein optimales Kopfklima. Das neue feinjustierbare und höhenverstellbare Verstellsystem Zoom Pro sorgt für maximalen Komfort bei der Einstellung des Helmes. Der verbesserte Unterkantenschutz schützt außerdem den Helm zusätzlich vor äußeren Einflüssen. Der Helm wird von vielen Profisportlern gefahren und getestet. Oder jetzt halt Ex-Profis wie bei mir. Der Helm ist made in Italy, produziert im eigenen Werk von Arbus am Fuße der Dolomiten. Ich habe noch ein paar Facts für euch. Es gibt den Helm in 8 Farben, in den Größen S, M und L. Und bei der Größe S hat der Helm das Gewicht von 200 Gramm. Und wie gesagt, die All-White Edition kommt ganz bald raus. Dann könnt ihr den auch alle fahren. Also, ich fahre den Helm liebend gern. Und wenn ihr einen neuen Helm braucht, ist das euer Helm für euch. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Klickt da einfach drauf und dann geht's ab. Werbung Ende. Wenn wir aber schon mal beim Olympia-Zeitfahren sind, sollten wir vielleicht auch direkt über das der Männer reden. Das war ja auch noch, man kann sagen, es gab einen Favoritensieg. Also die Frage war ja eigentlich nur, wird's Gunner oder wird's Evenepoel? Ich hätte ehrlicherweise eher auf Gunner getippt, muss ich sagen.
Ich auch, vor allem bei dem Kurs.
Ja, aber Hut ab, Remco Evenepoel, ja, wird Olympiasieger und vor Gunner und Wout van Aert. Auch absolutes Favoritenpodium. Und was ich halt echt krass und cool finde, so bei Olympia, ist dann schon so diese Art und Weise, das hebt sich halt ja noch von anderen Radrennen und auch Weltmeisterschaften und so einfach ab, dass die Ja, man merkt halt schon irgendwie, das ist ein besonderes Rennen. Ne? Das ist nur alle 4 Jahre, die stehen dann da in ihren Trainingsanzügen. Das hat auch sozusagen nichts mit dem BDR oder dem UCI-Weltverband oder so zu tun. Man merkt irgendwie, das ist was Höheres, das ist Olympia. Und ja, das ist irgendwie schon immer nice. Also ich habe dann die Fotos und so gesehen und auch, was Remco dazu gepostet hat und geschrieben hat. Man merkt dann schon, glaube ich, dass es irgendwie nochmal so eine Stufe über so ein Weltmeistertrikot ist. Auch obwohl Olympia in den Teams zumindest gar keinen großen Stellenwert hat, aber ich glaube dann menschlich für einen selber schon nochmal sehr. Und ich habe auch echt nur die Eröffnungsfeier geschaut bei Olympia und noch keinen einzigen sportlichen Wettkampf. Wie war das Männerzeitfahren, Tanja?
Das Männerzeitfahren war dann trockener, also da hat es dann nicht mehr in Strömen geregnet. Nass war es trotzdem immer noch. Was ich trotzdem eindrücklich fand, auch zu der Leistung von Grace Brown, ich glaube, dass Tratnik und Brown die gleiche Zeit gefahren sind, genau die gleiche Zeit, weil Männer und Frauen ja den gleichen Kurs hatten. Ich meine, der ist jetzt auch kein durch und durch Zeitfahrer und wurde, glaube ich, auch nur nachnominiert.
Ja, aber Jan Tratnik ist eine übelste Maschine.
Ja, genau. Und das ist halt auch, also genau, er ist jetzt kein durch und durch Zeitfahrer, aber er ist halt trotzdem einfach eine Maschine und also das, sie fährt halt einfach mal die gleiche Zeit.
Also das ist schon da muss ich sagen, es haut mich gerade komplett um. Also nicht, dass ich jetzt dachte, dass die Frauen irgendwie langsam fahren, aber also Jan Tratnik ist auf jeden Fall eine absolute Maschine und hätte mich in jedem Zeitfahren mit einem Bein zersägt. Und wenn Grace Brown dieselbe Zeit fährt, dann ist sie da aber auch mal komplett geisteskranke Watt gefahren, das kannst du wissen.
Ja, absolut. Und ich, also Grace Brown ist ja auch so eine Fahrerin, die einfach mal solo wegfährt und so auch Rennen gewinnt. Und hat ja auch dieses Jahr Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen und ist für mich auch eine der Favoritinnen, würde ich sagen, fürs Straßenrennen, weil das Straßenrennen ja schon so ein bisschen Klassiker-Charakter hat. Und es ist nicht super bergig, aber ich glaube, am Ende werden es dann beim Frauenrennen über 100 knapp 160 Kilometer sind es dann 1700. Also ich glaube, das ist schon so ein mit Kopfsteinpflaster so ein typischer Klassikerkurs wird. Und da würde ich Grace Brown jetzt mit der aktuellen Form auf jeden Fall auch auf die Favoritenliste mit draufschreiben.
Ja, und da können wir zum Glück dann in der nächsten Folge drüber sprechen, über das Straßenrennen. Die Tour, würde ich sagen, können wir auch gleich noch besprechen, aber ich habe eine Hörermail bekommen. Wir haben lange keine Hörerfragen mehr beantwortet. Von daher lass uns das doch mal kurz so einschieben.
Gerne.
Beziehungsweise davor noch ein Punkt, der auf der To-Do-Liste steht. Wir haben ja letztes Jahr auch zusammen einen Live-Podcast gemacht, unseren allerersten in der Volksbühne. Und wir können mal ein bisschen Werbung machen für unsere Freunde vom Besenwagen, denn die machen dort auch einen Live-Podcast mit Tom Dümmerlor zusammen, also auch wirklich ein absoluter Stargast, auch in der Volksbühne, auch in Köln. Und Tanja wird mir jetzt auch noch gleich sagen, wann der stattfinden wird. Ich meine nämlich im August oder September.
Oh, hat Fabi das in die Gruppe geschrieben dazu? Am 6.9.
Das weiß ich gar nicht. Am 6. September. Gut vorbereitet, wie eh und je mal wieder. Also am 6. September Live-Podcast Besenwagen in der Volksbühne. Zusammen mit Tom Dümmerlor als Gast. Und es gibt noch Tickets. Also hier habt ihr das gehört. Macht die Bude voll, verkauft das Ding aus, weil das ist wirklich eine absolut wunderschöne Location, so ein altes Theater. Und glaube ich auf jeden Fall wunderschöner Abend in Köln. Also viel Spaß und viel Erfolg beim Besenwagen Live-Podcast. Und da gibt es noch ein paar Tickets.
Und sollte es euch genauso gehen wie Rick, dass ihr gerade so ein bisschen drüber seid, was Radsport oder Sport an sich angeht, dann sei euch gesagt, ich wette, nach Ende der Frauentour sind es ja dann noch knapp, glaube ich, 2 Wochen oder 3 Wochen bis zum Live-Podcast. Da seid ihr wieder heiß auf was Neues.
Also, kommen wir zur Hörermail. Und zwar hat der liebe Martin Winkler geschrieben. Ich lese das einfach mal vor. Liebe Tanja, lieber Rick, jetzt wo ihr beide im Vorruhestand seid, würde mich an dieser Stelle mal eure Kraftwerte interessieren für Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeuge. Weißt du das, Tanja?
Nee.
Also Bankdrücken weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Ich weiß,
also Bankdrücken habe ich auch halt auch noch nie, Bankdrücken habe ich halt eher so ein bisschen Gewicht drauf gemacht und versucht sauber die Übung zu machen, aber das habe ich halt irgendwie nie auf Maximalkraft oder sowas geprüft.
Ja, das ist genau dasselbe, genau dieselbe Antwort hätte ich an dieser Stelle da auch. Ich weiß, dass ich jetzt gerade, aber ich habe auch wieder gerade erst mit Gymtraining angefangen, nämlich 20 Kilogramm Hanteln pro Arm und mache das alternativ, also abwechselnd?
Alternierend.
Alternieren natürlich. Also abwechselnd auf gut Deutsch einfach. Bei Kreuzheben weiß ich, dass ich glaube, das Maximale, was ich da mal so gemacht habe, das war jetzt kein Kraft-Maximaltest, das war so maximal so 3 Wiederholungen, waren so, glaube ich, bei mir so 120, 130 Kilogramm. Und Kniebeuge habe ich, glaube ich, die 100 Kilogramm noch nie geknackt. Also da bin ich immer so bei meinem Körpergewicht, 80 bis 90 Kilogramm war so das Maximale, ehrlicherweise.
Boah, beim Kniebeugen, die Zeit, in der ich noch regelmäßig Krafttraining gemacht habe, ist echt zu lange her. Das war noch vor meiner Knieverletzung. Seitdem, und das war ja 21, traue ich mich auch nicht mehr so richtig viel Gewicht drauf zu machen. Und wenn, dann nicht wirklich in einer freien Bewegung, sondern dann eher geführt, so in der Beinpresse. Und bei der Beinpresse muss ich sagen, da ist es ja immer so, es kommt extrem aufs Gerät an. Also es gibt solche freien Beinpressen, in denen man steht. Da habe ich schon mal Maxkraft mit irgendwie 200 Kilo gemacht, aber die haben dann irgendwie so Doppelumleitung und schlag mich tot. Und dann ist bei einer anderen Beinpresse sind es dann nur 70 Kilo. Also von den Beinpressen, finde ich, kann man nicht auf die Maximalkraft schließen.
Ja, ja.
Aber,
er hat ja auch nur an Kniebeugen gefragt, nicht Beinpresse, aber egal. Genau. Und Kreuzheben?
Genau. Kreuzheben habe ich, da habe ich meistens irgendwie 40 Kilo drauf und dann noch die Stange und das war's.
Also man muss auch wirklich dazu sagen, dass, also Radsportler sind jetzt nicht, also wir sind ja keine Bahnsprinter, da muss man natürlich unterscheiden, Bahnsprinter, Bahnsprinterinnen, die sind ja auch absolute Tiere im Gym, aber Ausdauer-Radsportler, also ich glaube den einzigen, den ich kannte, der da wirklich impressive war, waren natürlich dann schon eher so die Sprinter. Also ich weiß noch, Alexander Christoph hat auch echt mit viel Gewicht immer Gym gemacht. Auch ein Marcel Kittel hatte immer gute Gewichte so. Aber ich, also ich habe ja irgendwie dann zu besten Zeiten 75 Kilogramm oder so gewogen. Und ja, wie gerade gesagt, also bei Kreuzheben und Kniebeuge war da alles, was irgendwie so über 100 Kilo war, schon echt das absolute Limit. Das war jetzt nie wirklich beeindruckend für Leute, die regelmäßig ins Gym gehen oder Kraftsport machen. Aber ja, man muss halt auch einfach als Ausdauersportler krass aufpassen. Also jetzt wäre mir das egal, jetzt würde ich auch mal gerne ein paar Muckis aufbauen. Aber in der Zeit, wo ich aktiv Profi war, hat man ja immer schon so trainiert, dass es halt irgendwie stabimäßig gut ist. Aber auf gar keinen Fall wollte man Muskeln zunehmen, weil ja, das ist halt berghoch dann wieder mega der Nachteil gewesen. Und ich habe auch immer mal Phasen gehabt, aber am Ende meiner Karriere hatte ich tatsächlich eher das Gefühl, dass wenn ich wirklich gut im Gym war, war ich extrem schlecht berghoch. Also umso besser ich im Gym war, desto schlechter bin ich berghoch gefahren. Und weil der Radsport sich ja so in eine Richtung entwickelt hat, dass es komplett auf Watt pro Kilogramm ankommt und also die Rennen auch immer anspruchsvoller geworden sind und auch die Sprinter deutlich besser berghoch gefahren sind als vor noch 5, 6 Jahren, wo es so pure Sprinter gab, habe ich dann irgendwann mit Gym komplett aufgehört, weil ja, ich war jetzt eh nie der Beste berghoch und wenn ich dann noch schlechter berghoch war, weil ich gut im Gym war, dann war es so wirklich komplett am Limit, Bergetappen überhaupt durchzufahren.
Ich gucke gerade in meinen Training Peaks, ob ich da irgendwo Einträge gemacht habe, als ich noch regelmäßig Krafttraining gemacht habe, aber bis ich da was finde, ist die Folge wahrscheinlich vorbei.
Dann habt ihr noch eine zweite Frage gestellt, der liebe Martin, und zwar geht die an dich, Tanja. Wie ist denn Tanjas Meinung zu einer möglichen Verpflichtung von Christian Blumenfeld durch das Team Red Bull Bora Hansgrohe? Es wäre ja ein ähnlicher Quereinstieg wie seinerzeit bei Tanja. Kann er mit seinen Werten 3 Stunden 24 Minuten für 180 Kilometer in der World Tour bestehen? Wie seht ihr das Thema Quereinstieg allgemein? Antonia Niedermayer, Anton Palzer, etc. gibt ja genügend Beispiele.
Ja, also grundsätzlich glaube ich schon, dass Blumenfeld da mitfahren kann. einfach, weil der einfach, also der Mann ist ja eine absolute Maschine und der ist ja auch irgendwie so ein körperliches Wunder. Natürlich gibt es jetzt halt irgendwie so diese Ansagen von wegen, die aber glaube ich auch eher so Marketing sind, von wegen, ja, er will GC gewinnen. Da sehe ich ihn nicht unbedingt. Andererseits läuft er halt auch einen Marathon wie so ein 50-Kilo-Mann und wiegt halt, ich weiß nicht, was er wiegt, aber er sieht halt eher nach 80 plus aus. Grundsätzlich heißt es ja immer, ja, von wegen Bikehandling und Skills. Ich glaube, da gibt es Negativ- und Positivbeispiele für. Grundsätzlich glaube ich jetzt nicht, dass jemand, der einen Quereinstieg macht aus dem Triathlon und sein Leben lang auf dem Fahrrad gesessen ist, schlechter Radfahren muss als manche Radfahrer. Das ist ja auch, da gibt es ja auch, das wirst du, glaube ich, bestätigen, bei den Radfahrern an sich große Unterschiede. Also da gibt es halt einfach Radfahrer, die sind in ihrem Leben gecrossed, die sind Bahn gefahren, die sitzen auf dem Fahrrad, als wäre es irgendwie das Normalste der Welt. Und dann gibt es Leute, die tun sich immer schwer, egal ob sie seit sie irgendwie 5 Jahre alt sind, auf dem Fahrrad sitzen. Und ich glaube, das Gleiche gilt eben auch für Triathleten. Es gibt den klassischen Triathleten, zum Beispiel eine Lucy Charles Barclay, die hat Top-Werte und kann schnell fahren, aber scheitert dann meistens am Wendepunkt, einfach einmal mit dem Zeitfahrrad drumherum zu kommen. Und dann gibt's wieder andere Fahrer, die sind technisch gut, fahren Mountainbike, fahren Cross. Zum Beispiel Sebastian Kienle, der ist ja auch sein Leben lang schon immer Rad gefahren und hat sich da auch, was die Technik angeht, immer versucht weiterzuentwickeln, um da irgendwie kein nichts liegen zu lassen, weil natürlich auch eine gute Technik einem immer was einspart, sei es in den Kurven. Es gibt ja auch einfach anspruchsvolle Radstrecken im Triathlon und auch anspruchsvolle Radstrecken, vor allem die man ja auch auf dem Zeitfahrrad, auf dem Auflieger fahren möchte. Und dementsprechend glaube ich, man kann es nicht ganz über einen Kamm scheren. Ich glaube aber grundsätzlich nicht, dass sowas wurde ja auch schon gesagt, dass es mehr Stütze gibt und dass es an den Quereinsteigern liegt. Das glaube ich nicht unbedingt.
Nee, das ist auf jeden Fall auch Quatsch, glaube ich auch. Also ich denke auch, dass speziell jetzt auf einen Christian Blumfeld bezogen, ich glaube, das ist ein No-Brainer aus einem Profiteam-Sicht, dem mal einen Vertrag anzubieten, wenn er da wirklich Lust drauf hat. Du hast natürlich die Marketinggeschichte dahinter, du hast da ein bisschen Aufmerksamkeit drauf und wie du gesagt hast, der Typ ist eine Maschine, also wenn er die Werte, und wir wissen alle, in welche Richtung der Radsport sich entwickelt, es geht immer mehr Richtung Werte und es geht immer mehr darum, dass du einfach einen Körper hast, der dafür gemacht ist, für diesen Sport. Wenn du das hast, kannst du bestehen und ich finde auch immer so Quereinstiege so zu bewerten, auch schwierig, sage ich ganz ehrlich, weil ich finde es viel, viel krasser, dass die sich überhaupt behaupten. Also ich habe Beispiel an Anton Palzer mal, also da ist, also dass er einfach ein netter und cooler Typ ist, ist ja keine Frage. Ich habe aber auch schon so Stimmen jetzt ein paar Mal gehört, vielleicht war das auch einfach nur in den falschen Kommentarspalten, das sollte man eh nicht so ernst nehmen, aber so von wegen, ey, ist jetzt seit 2, 3 Jahren Profis so, da kommt ja nichts oder so, wo ich mir mal denke, Alter, der ist neu in den Profisport gekommen, ist euch eigentlich klar, wie komplex dieser Profisport ist? Also selbst wenn du die Werte hast, ich kannte unzählige Fahrer und Fahrerinnen, die die Werte für diesen Sport hätten, aber die kommen alle nicht klar im Feldfahren, in diesem Peloton, eng aneinander, Stürze, das Taktische, wenn du das komplett verpasst hast in der Jugend, dann glaube ich, ist es, also ich kann mich gar nicht hineinversetzen, wie schwer das sein muss, diesen Sport zu erlernen. Und deswegen finde ich so, selbst wir haben ja auch, wenn man selbstkritisch ist, ein bisschen in der letzten Folge so gesagt bei Roglic, ey, man merkt halt, dass er in dem Sturz, wo er ausschaltet in der Tour, eine Sekunde längere Reaktionszeit hat als die anderen. Und das stimmt natürlich. Und das hat ihm jetzt irgendwie der ist jetzt 4-mal die Tour gefahren, das hat sie halt 3-mal vorzeitig beendet so. Das heißt, wenn man sich nur die Tour anguckt, einmal war er 2., dann kann man natürlich irgendwie so, ja, ein bisschen böse das bewerten oder schlechter als es ist. Aber auf der anderen Seite hat er auch die Vuelta gewonnen, den Giro und richtig krasse Rennen. Also das ist ja auch so ein bisschen, wie bewertet man das immer, ne? Also klar, Roglic hat jetzt die Tour nie gewonnen, aber dafür tausend andere Rennen, die super wichtig sind, und hatte ohne Zweifel eine bessere Karriere als 97% aller anderen Profis. Von daher war das ja ein Quereinstieg, der super gut ist. Und auch ein Anton Palzer, ohne dass er jetzt vielleicht ein Rennen gewonnen hat, ziehe ich meinen Hut mega vor, dass der einfach es geschafft hat, sich im Profibusiness zu etablieren. Das finde ich immer, das unterschätzt man so. Die Leute in der breiten, oder viele Menschen sehen nicht, der schwierigste Vertrag ist immer der zweite. Den ersten Vertrag aus der U23, aus den Junioren, auch als Quereinsteiger, den kriegst du erstmal 2 Jahre, dir wird die Chance gegeben. Aber danach einen Vertrag zu bekommen, sich in den 2 Jahren zu beweisen für ein Team, dass die dir sagen, ja, du bist was wert, wir behalten dich im Team, das ist das Schwerste. Und das hat Anton geschafft, und von daher finde ich immer so, dass halt, ja, Quereinsteiger, unabhängig von Siegen, von Erfolgen, wenn die es einfach schaffen, sich in 2 Profisportarten, bei Anton war es Bergsteigen und jetzt ist der Profiradsport, er hat sich in beiden Sportarten etabliert, er ist in beiden Sportarten Profis, also einfach krass, also da gibt es nichts mehr zu sagen, finde ich.
Genau, und der Vorteil, zumindest beim Triathlon, ist ja auch, dass die Sportart ja trotzdem beinhaltet, dass man gegebenenfalls seit der Jugend Fahrrad fährt.
Ja.
Also bei mir war das ja auch so, ich bin halt keine Radrennen gefahren, oder ich habe dann erst mit 18, 19 so die ersten Zeitfahren gemacht und dann mal ein Straßenrennen und dann mal ein Crit. Aber ich bin ja trotzdem, seit ich 11 bin, auf dem Rad gesessen regelmäßig, in Trainingsfahrten. Ich bin im Triathlon ja auch im Feld gefahren, also ich habe ja auch Bundesliga-Rennen bestritten, wo eben Windschattenfreigabe ist, also ja nicht nur Mittel- und Langdistanzen oder olympische Distanzen mit Zeitfahrrad, sondern ja auch einfach im Pulk im Triathlon. Und klar, wird man jetzt bei Olympia gegebenenfalls auch wieder sehen, das ist natürlich trotzdem anders, da wird nicht so dicht gefahren, es ist ein kleineres Feld. Aber man ist eben kein kompletter Neuling, wenn man vom Triathlon in den Radsport geht, weil man eben trotzdem unter Umständen auf dem Rad groß geworden ist.
Ja, und deswegen, ich finde es spannende Projekte, die wir da verfolgen, dass Christian Blumenfeld vielleicht rüberwechselt, sehr, sehr interessant. Und ich würde mich darauf freuen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr darauf freuen.
Voll, und ich glaube, es bringt auch, also es ist für beide Sportarten eigentlich gut, also generell befruchtet sich sowas ja gegenseitig, also ich glaube, dass es
das
vielleicht
auch
ein paar Überläufer vom Triathlon zum Radsport gibt und ein paar vom Radsport, die dann sich mal Triathlonrennen anschauen. Also ich glaube, dass es da keine großen Verlierer gibt, und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht, dann war es ein guter Werbegag. Und jeder hat was gelernt, und wenn Blumenfeld dann nur schneller um den Wendepunkt rumkommt am Ende des ganzen Projekts, dann ist auch schon was gewonnen.
Ja, und wie du sagst, also ich finde, also auch mal so jetzt ganz persönlich, ich verstehe auch dieses Triathlon gegen Radsport-Ding gar nicht. Also ich will ehrlich sein, manchmal sehe ich auch Triathleten mit Socken und Auflieger im Training fahren oder so, dann denke ich mir jetzt auch so, okay, ist das vielleicht nicht das, was ich persönlich machen wollen würde, so Rad zu fahren, so trainieren zu fahren, aber das ist ja nur ein persönliches Ding, aber ansonsten finde ich das voll geil, dass Radsport und Triathlon so ähnliche Sportarten sind, beziehungsweise das, also beides beinhaltet halt einfach Radfahren, und genauso wie wir jetzt sagen, du sagst gerade, du hast jetzt wieder voll Bock auf Schwimmen, in der letzten Folge haben wir darüber geredet, dass wir Bock haben, dass wir gerade dabei sind, beide anfangen zu laufen, und diese ganze Ausdauersport-Bubble, und da kann man ja Laufen, Triathlon und Radsport komplett, also zu dritt drunter sehen, das finde ich cool, das, wie du sagst, das befruchtet sich, das ist läuft irgendwie aufs Ähnliche hinaus, finde ich. Und als ich jetzt angefangen habe zum Laufen, nach Laufschuhen irgendwie Tipps gefragt habe oder was auch immer, habe ich so viele Nachrichten bekommen und von etablierten Läuferinnen und Läufern irgendwie auch Hilfe bekommen, wo ich, das finde ich mega geil, also ich habe jetzt auf jeden Fall vor. Es ist einfach super interessant auch zu sehen, wenn man neu in so einen Sport einsteigt, dass da so viele Leute hilfsbereit sind, weil ich glaube, das ist halt viel, viel wichtiger als andersrum, wenn das dieses Elitäre dir entgegenschlägt und dir erstmal nur gesagt wird, wie uncool du bist und was du alles falsch machst, dann hast du ja keinen Bock, diesen Sport weiterzumachen. Und von daher ist es ja ganz normal, dass man auch, wenn man Sport irgendwie neu anfängt, Fehler macht. Also ich glaube, wenn ich irgendwie Laufen anfange, das ist ja auch so witzig, ich laufe halt einfach so, wie ich das für mich richtig halt. Ich habe halt Kopfhörer in der Hand, ein Handy in der Hand und laufe halt so durch die Gegend. Und wahrscheinlich Leute, die halt regelmäßig laufen gehen, die haben halt komplett ausgequeckt, wo man sein Handy hinpackt, wo die Kopfhörer, den Schlüssel, wann man Riegel isst, wann man trinkt und so. Und ich kann einfach eine Stunde laufen, ohne was zu trinken und zu essen, komme halt nach Hause wieder und trinke so. Weißt du, also wahrscheinlich macht man erstmal alles falsch am Anfang, aber das ist halt so. Ist ja witzig.
Ja, total. Also das habe ich auch gedacht, jetzt beim Laufen, aber es hat auch so eine gewisse Einfachheit. Ich habe gerade ja auf der Suche nach dem Max-Kraft-Training mich in meinen Trainingsplan verloren von irgendwie 2019 und habe da geguckt, was ich da für Sachen gemacht habe und Mobi hier und Ketten öffnen da und irgendwelche ausgeklügelten Intervalle. Und jetzt einfach zu sagen, ich schnapp mir meine Laufschuhe, habe ein T-Shirt an und eine kurze Hose und dann laufe ich einfach eine halbe Stunde und habe meinen Sport erledigt und habe einmal geschwitzt und habe einmal geschnauft und habe Endorphine, ist halt irgendwie wieder so das Gegenstück dazu. Und ich glaube, wenn man Lust drauf hat, dann kommt es irgendwann automatisch, dass man es perfektioniert. Aber es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, wenn Leute auch zum Beispiel so Rad fahren, wenn Leute einfach sagen, ich setze mich aufs Rad und ich baller eine Stunde. Das wäre jetzt zum Beispiel nicht mehr meins, weil ich auch kennengelernt habe, wie schön es ist, einfach auch ruhig zu fahren und dann gezielt irgendwie die Intervalle zu setzen. Aber wenn die Leute das glücklich macht, dann go for it. Also da spricht ja nichts dagegen.
Ja, ich finde es auch. Ich brauche eine Laufweste. Ich brauche eine Laufweste, habe ich mir jetzt überlegt. Also eine Laufweste ist meine neue Investition, glaube ich. Also sieht auch ganz sick aus. So eine Laufweste sieht man direkt professioneller aus, finde ich.
Ja, finde ich auch. Und das ist auch so ein Phänomen. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich ein Video sehe von jemand mit einer Laufweste, dann behandelt das Video das Thema, dass Leute sich bitte nicht darüber beschweren sollen, dass man eine Laufweste auch für 5 Kilometer anzieht, weil man auch da seinen Schlüssel verstauen muss und sein Handy verstauen muss und dass man auch bei 5 Kilometer vielleicht einen Schluck Wasser dabei haben möchte, bei 30 Grad. Aber irgendwie ist der Hate überall verbreitet anscheinend.
Also ich schraube mir jetzt meine Flaschenhalter auch nicht ab, nur weil ich eine Stunde fahre.
Ja, genau.
Das ist ja dasselbe im Radsport, zu sagen, ja, und vor allem, ich fahre nur eine Stunde, schraube ich jetzt mal die Flaschenhalter ab, ich trinke ja da nichts.
Ja, voll. Ich habe heute auch, es hatte irgendwie 30 Grad, ich bin losgefahren, den ersten Schluck habe ich nach wahrscheinlich 5 Minuten genommen, weil mein Mund komplett ausgetrocknet war. Da spricht ja nichts dagegen, das beim Laufen auch zu machen.
Ganz genau.
Aber was ja auch interessant wird, wenn wir gerade schon über Christian Blumenfeld und die Tour de France nächstes Jahr sprechen, im Olympia-Zirkus hat ja auch Pauline Ferrand-Prévot ihre erste Olympiamedaille bei ihren 4. Olympischen Spielen gewonnen. Bisher war sie auf Kriegsfuß mit Olympia, hat ja wirklich gefühlt alles gewonnen und man kennt Pauline ja auch nicht anders als im Weltmeistertrikot. Aber mit der Olympiamedaille wollte es nicht so recht. Und jetzt hat sie sich Gold geholt, auch noch vor Heimatkulisse, also Heimat in Anführungsstrichen, also Frankreich. Und mit über 3 Minuten Vorsprung, also sehr dominant. Und hat jetzt wohl verlauten lassen, dass die Tour de France nächstes Jahr ihr Ziel sein könnte. Was natürlich dann auch interessant wird, in welchem Team sie das dann tut, denn bedeutet es, dass Ineos, das Team, für das sie ja aktuell noch startet, eventuell ein Frauenteam plant? Oder bedeutet es, dass sie zu einem Frauenteam wechseln wird? Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich würde mich freuen, Pauline auch wieder auf der Straße zu sehen.
Ja, da bin ich auch super, super gespannt drauf, wo Pauline Ferrand-Prévot fahren wird. Ob sie das Team wechselt, ob Ineos ein Frauenteam macht, es bleibt gespannt. Ich finde es auch geil, weil ich glaube, das könnte so eine Kontrahentin werden auf Demi Vollering-Niveau. Das könnte echt spannend werden. Und ich fand es so sympathisch, wie die hatte ja so einen richtigen Heulkrampf auf dem Podium. Man hat einfach gemerkt, also ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. In Frankreich als Französin im eigenen Land Olympiasiegerin werden. Dann noch, wie du gesagt hast, in so einem Wettbewerb, der bis jetzt irgendwie bisschen pechbehaftet war. Ich glaube, da gab es niemanden, der sich nicht für sie gefreut hat. Und
ja, vor allem, ich war ja auch mal mit Pauline im Team und ich muss sagen, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der wirklich so in Anführungsstrichen langweilig ist, weil er nur für den Sport lebt. Also die geht ja wirklich, die geht abends irgendwie um 8 ins Bett. Dann steht die auf, dann isst die ihr kleines Frühstück, das Essen ist ausgeklügelt, es ist nur gesund, es ist nie zu viel, die hält ihr Gewicht, dann geht die trainieren, dazwischen macht die Recovery, geht zur Massage, dann legt sie sich wieder um 8 hin und schläft ihre 12 Stunden. Also sie hat ja jetzt auch noch über Olympia gesagt, sie hat die letzten Monate gelebt wie ein Einsiedler. Sie hat gegessen, sie hat trainiert, sie hat geschlafen, sie hat kaum mit jemandem gesprochen. Und es ist nicht mal was, was ich für übertrieben halte, sondern ich glaube ihr das, so wie ich sie kennengelernt habe, dass das zu eins ihre letzten Monate waren und dass sie wirklich nur für diesen Traum, die Goldmedaille zu gewinnen, gelebt hat und alles andere halt wirklich zurückgestellt hat.
Also ungefähr das komplette Gegenteil von mir. Ich habe genau das andere Leben gelebt
von uns. Ja.
Also wir wollten Profi sein, aber wollten das Leben auch leben.
Deshalb reden wir nur über Olympia und sind nicht da.
Ich wollte gerade sagen, aber damit kann ich ganz gut leben, ehrlicherweise. Guck mal, da können wir auch noch erwähnen, natürlich die Mountainbike-Wettbewerbe, also Cross Country war natürlich auch noch bei den Männern. Tom Pidcock hat gewonnen und ich habe mich voll gefreut und war so, ey geil, da ist der Olympiasieger. Und dann habe ich erst gelesen, dass der auch vor 3 Jahren in Tokio Olympiasieger war. Und da war ich so, der war schon Olympiasieger? Ich habe das damals, glaube ich, schon mitbekommen, aber ich habe es mittlerweile schon wieder vergessen, was dann auch so in diesem, dass mich Sport so übersättigt. Es kommt alles gerade zu viel und zu krass hintereinander, wo ich mir dachte, wie kann ich das schon vergessen haben, dass Tom Pidcock Olympiasieger ist? Also, Wahnsinn.
Ja, also ich hatte es zwar nicht vergessen, fand es aber schön, dass er es nochmal bestätigen konnte. Die beiden sind ja beide für Ineos am Start und haben ja auch, glaube ich, schon sehr viel Zeit im Training zusammen verbracht, aber hatten, glaube ich, ein sehr gegenteiliges Erlebnis, weil Pauline ist ja in die letzte Runde eingefahren und wirklich jeder Zuschauer am Straßenrand hat Pauline, Pauline, Pauline gerufen und Pidcock, der gegen den Franzosen in Anführungsstrichen gekämpft hat, wurde natürlich am Ende ausgebuht, was natürlich nie schön ist, sein kann für einen Sportler, der wirklich so einen
das ist auch ein bisschen unfair.
Ich würde sagen, einzigartigen Moment, aber er hat es ja schon zum zweiten Mal erlebt, aber trotzdem so einen großen Moment in der Karriere und dann wird man ausgebuht. Also ich finde, da muss man als Publikum auch fair bleiben, trotz aller Emotionen.
Ja voll, man kann ja für den Franzosen sein, das ist ja ganz klar, aber wenn der halt Zweiter wird und sportlich fair geschlagen wird, kann man ja nicht buhen, aber naja. Franzosen.
Franzosen. Ja, apropos Franzosen und Triathlon hatten wir ja auch schon als Thema, was auch definitiv interessant wird. Der Triathlon-Wettkampf wurde verschoben, weil die Seine
wohl
doch nicht so schwimmbar ist wie vermutet. Also da wurde ja extrem viel Geld investiert und ja jetzt auch noch so eine große Show drumherum gemacht, die Bürgermeisterin oder die Sportministerin, irgendjemand ist dann sogar in der Seine geschwommen, um zu zeigen, ja, man kann das machen.
Und ist dann gestorben.
Und jetzt, genau, seitdem hat man nichts mehr von ihr gehört.
Seitdem ist sie im Krankenhaus.
und jetzt funktioniert es wohl doch nicht. Der Triathlon wurde verschoben und gegebenenfalls
wird ein Duathlon, das wird ein Duathlon vielleicht, ne?
Genau.
Das ist aber das kann doch keiner mehr ernst nehmen dann, oder? Also das ist doch schon...
Ja, das, was mich halt daran wundert, ist, dass es keinen vernünftigen Plan B gibt. Also das kann mir ja keiner erzählen, dass man, klar will man die Veranstaltung in Paris in der Stadt haben, aber ich meine, wir haben früher auch, oder das gibt es ja häufig, ja, dass man einen Triathlon hat, wo das Schwimmen eben nicht im Freiwasser ist, sondern im Pool. Und dann schwimmen halt mehrere auf einer Bahn und man läuft aus dem Pool raus in die Wechselzone. Und dann kann mir ja keiner erzählen, dass man das nicht hätte als Plan B hätte organisieren können.
Ja, oder setzt die in
anstatt
Zug.
Anstatt zu sagen, ja, dann machen wir aus Triathlon.
Ja.
Es ist ja nicht mal ein Duathlon, sondern dann wird es irgendwie ein Bike and Run. Ja, ja. Oder ich weiß nicht, ob sie dann Duathlon oder ein Bike and Run. Ganz komisch.
Also ich hätte die dann eher mal ich hätte die in den Zug gesetzt nach Köln, hätten die dem reinschwimmen sollen, finde ich.
Ja, kann man Bonn-Triathlon kann man machen.
Ja, wir hätten hier schön im Rhein schwimmen können. Dann hätten wir auch so im Rheinland so ein bisschen das Olympia-Feeling noch gehabt.
Ja, und vor allem, ich glaube, das Surfen ist auf Tahiti, ne?
Ja, stimmt.
Köln-Paris ist, glaube ich, nochmal eine kürzere Strecke als Paris-Tahiti.
Stimmt, das Surfen ist ja auch ganz woanders, du hast recht. Das ist doch auch kein Olympia-Feeling dann.
Ja, obwohl das ja, glaube ich, so ein ganz interessantes Konzept ist. weil die alle auf so einem Cruise-Ship sind. Also die haben kein wirkliches olympisches Dorf, sondern die sind alle auf so einem Kreuzfahrtschiff untergebracht. Mega. Und gehen dann von da aus immer zu den Wettkämpfen.
Ach, Olympia. 2 Wochen geht es auch nur, ne? Also habe ich eigentlich schon, ein Viertel habe ich schon verpasst.
Ja, also 26. bis 11. glaube ich.
Ja. Okay, krass. Naja.
Und dann geht's nahtlos in die Frauen-Tour de France.
Wahnsinn, ey. Sport, Sport, Sport. Ich habe auch einen Bikepacking-Trip gemacht nach London. Ich bin gerade...
Ja, das habe ich...
Nach London, das, nach Kopenhagen. Ich bin auch schon...
Du hast zwar auch einen Bikepacking-Trip nach London gemacht, aber das ist schon wieder ein bisschen länger.
Nach Kopenhagen. Und ich will gar nicht ins Detail gehen, man kann das ja auch auf Instagram verfolgen, aber ich habe das auch dann für mich nochmal so Revue passieren lassen, weil ich habe das zusammen mit Björn gemacht, jemanden, den ich letztes Jahr kennengelernt habe und den ich in sehr kurzer Zeit sehr lieb gewonnen habe. Wirklich ein ganz, ganz feiner Kerl. Richtig guter Freund geworden. Und das Witzige ist, Björn hat halt wirklich so vor 2 Wochen angefangen. Der hat sich eine Rose bestellt und hat ein Roserad, sich ein Rennrad.
Jetzt übertreibst aber. Na, der ist hier schon doch rund um Köln gefahren.
Ja, aber 70 Kilometer. Also
und Anfang des Jahres schon sein erstes Rad.
Ja, aber rund um Köln ist er mit meinem Factorrad gefahren. Also da hat er sich ein Rennrad geliehen. Der hatte das Hobo. Der ist immer auf dem Hobo durch Hamburg gedüst. Das war Björn sein Training.
Na gut, dann akzeptiere ich das.
Also der ist jetzt schon ein fitter Kerl. Ne? Also der ist jetzt ich will das gar nicht verzerren, aber ich will nur sagen, der hat halt, wir haben definitiv einen anderen Fitnesszustand auf dem Rennrad. Und wir haben halt einen Bikepacking-Trip zusammen gemacht von Hamburg nach Kopenhagen, was 320, 330 Kilometer sind. Und genau deswegen hatte ich auch Bock drauf, weil das nicht so drüber war. Wir haben halt gesagt, wir wollen das in 3 Tagen machen. Und es sollte wirklich eher wie eine Radtour sein. Also, dass wir so 100, 110 Kilometer pro Tag fahren. Mich hat zum Beispiel einer getaggt auch, der ist genau dasselbe am Sonntag gefahren, einfach in 12 Stunden. So mit 27er Schnitt. Also, man kann das auch in einer Tour machen. Aber wir haben halt 3 Tage dafür gebraucht. Und es war wirklich voll, voll cool, weil, ich gewöhne mir gerade mal an, oder ich entwöhne mich von der Performance im Sport, im Radsport, muss ich sagen. Ich entdecke Radfahren und Radsport für mich gerade als Hobby, als Spaß neu und entwöhne mich von dem Performance-Gedanken. Also auch bei dem Bikepacking-Typ jetzt wieder. Ich hatte kein Wattmessgerät an, ich hatte wirklich nur die Strecke drauf und es war mir auch komplett egal, oder es war uns komplett egal, ob wir da 4, 5 oder 7 Stunden Fahrzeit hatten, ob wir einen 20er-Schnitt oder einen 25er-Schnitt hatten. Wir sind einfach so wirklich drauf losgefahren, haben einfach spontan abends uns ein Hotel gesucht. Immer so, wenn wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nicht mehr länger fahren, haben wir so geschaut, okay, was ist in der Nähe, wo fahren wir noch hin, wo übernachten wir. Wir haben andauernd Pause gemacht, 3, 4 Mal pro Tag. Da mal was gesnackt, da mal Mittag gegessen. Am letzten Tag haben wir uns zum Beispiel, weil wir relativ gut in der Zeit lagen und wir wären halt so mittags schon in Kopenhagen gewesen, haben uns nochmal 30 Kilometer vor Kopenhagen eine Stunde an den Strand gelegt und da sind nochmal baden gegangen. Wir haben dann Mittagsschlaf gemacht. Also ich habe so, und das habe ich auch so zu ihm gesagt, dass ich das voll...
Und nackt Videos gepostet?
Ja, nur von hinten.
Leonies Kommentar hat mir trotzdem gefallen. Sammer.
Ja gut, aber das war nur eine Retourkutsche, weil Leo hat ein ähnliches Video auf Santorini gepostet. Da habe ich Sammer geschrieben.
Aha, ich verstehe.
Und auf jeden Fall. Nee, das war wirklich, wie geil das ist, einfach zwischendurch mal ins Wasser zu springen, beim Radfahren baden zu gehen. Also wirklich... Es gab halt gar keinen Zwang da in diesen 2, 3 Tagen. Es war wunderschön. Wir hatten auch bis auf der Anfang, der erste Tag war so ein bisschen bewölkt und wir hatten einen Schauer, wo wir uns dann aber zum Beispiel auch da haben wir uns untergestellt. Es hat angefangen zu regnen und dann meinte Björn so, oh Digga, ich habe jetzt irgendwie gar keinen Bock im Regen zu fahren und pitchnass zu sein. Und dann haben wir uns halt untergestellt kurz, dann haben wir gesehen, hier ist ein Café um die Ecke. Dann haben wir dann eine Stunde Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und sind dann weitergefahren. Also voll, voll die schöne Experience von diesem... Weil ich kenne ja Radfahren auch nur als, okay, 30er Schnitt muss es mindestens sein, 200 Durchschnittswatt oder mehr, die Watts werden geballert und wir ziehen hier durch, möglichst wenig Pause machen. Also diese ganzen Zwänge, die man hat, so, weißt du, wenn du Rad fährst, da jetzt gerade so komplett gegenzusteuern und Radfahren wirklich nur als, das Rad nur als Fortbewegungsmittel mal zu sehen, Es hat richtig, richtig gut getan und war richtig, richtig, richtig schön. Also.
Ich hatte letzte Woche so einen ähnlichen Moment, aber in einem anderen Zusammenhang. Ich war mit der Legendentruppe rund um Felix Papa unterwegs. Felix ist ein Teamkollege von Lennart und die sind halt irgendwie, die gehen jeden Mittwoch durchs Bergische und dann ist, so wie ich das, also es war wirklich genau wie früher mit den Freunden von meinem Papa Radfahren. Da sind wir auch immer jeden Mittwoch und es war immer Freigabe an jedem Berg und dann Knallgas und dazwischen hat dann irgendeiner wieder attackiert und dann wurde ein Ortsschild ausgefahren. Also, aber es hat so ultra viel Spaß gemacht und danach sind wir dann schön Radler trinken gegangen in irgendeiner, in so einem Sportheim da in Zündorf oder Porz, ich weiß es nicht. Und das, da habe ich auch gedacht, ich habe so richtig, natürlich habe ich das, also habe ich jetzt mittlerweile auch wieder Spaß am Fahren und fahre halt Rad, aber oft auch einfach aus dem Fitnessgedanken, so ich will fit bleiben, ich will mich bewegen, ich will aufs Rad, ich weiß auch, es tut mir gut. Aber dieser Abend und diese Ausfahrt war einfach so richtig so ein Seelenstreichler.
Ja,
also es hat einfach
ultra gut. Das fühle ich auch, das fühle ich auch.
Getan.
Also ich fühle auch komplett mit, also wir hatten ja auch, haben wir auch ein Video drüber gedreht, dass wir so da am zweiten Tag, habe ich so zu ihm gesagt, wir fahren jetzt jedes Ortsschild aus. Und das war so witzig, weil er kennt halt so diese, Björn kennt so diese ganzen Radkultur in dem Sinne nicht so, ne? Und dann kann ich ihm halt immer so erklären und habe ihm so, auch wie so ein Opa, immer voll viel so von meiner Karriere erzählt, weißt du, so damals, da war das so und so und in meiner Jugend war das so und so. Und also es war einfach so auch so ein cooler Freundestrip für uns, wo wir uns kennengelernt haben, noch besser. Aber auch so, also ich habe so Streiche mit ihm die ganze Zeit gespielt, so weißt du, so alle Streiche, die jeder von uns schon 100 Mal gemacht hat und sofort checken würde, die kannte er noch alle nicht. Also er wollte dann auch mal so nach vorne pacen und dann habe ich mich so bei ihm hinten an der Arschrakete festgehalten und halt immer mehr und immer mehr. Und irgendwann dreht er sich so um und sagt so, Digga, meine Beine machen gerade komplett zu. Und ich so, Digga, ich halte mich dann 5 Minuten bei dem fest. Und er so, echt? Oh Mann, ey. Weißt du? Oder er fährt eine SRAM, dann habe ich ihm die Akkus rausgeklaut. Und er so, voll Panik. Digga, fuck, meine Schaltung geht nicht mehr. Und ich so, oh Mann, was machen wir jetzt? Okay, müssen wir abbrechen, so, weißt du? Und dann irgendwann so, Digga, ich hatte immer die Akkus rausgeklippt, während du gerade im Supermarkt warst. Ach, ey. Weißt du, sind die...
Also sagen wir mal so, du hattest einen guten Trip und Björn eher so semi.
Er hat auch gelacht. Es war einfach so richtig witzig. Oder weißt du, ich bin immer so mit meinem Vorderrad, er ist so von vorne gefahren, konzentriert. Und dann bin ich mit meinem Vorderrad gegen sein Hinterrad so schnappend gefahren, weißt du? Dass er sich so erschreckt und so. Und also diese ganzen Sachen, die man halt, wenn man Radfahren schon ewig macht, die so gang und gäbe sind, diese ganzen Streiche, das war halt so witzig, ey. Wir waren so richtige Kids, die eine gute Zeit hatten, ey.
Ja, danach sieht es auch auf jeden Fall auf Instagram aus. Also gerade das Ortsschild-Sprint-Video hat mich auch sehr abgeholt und amüsiert.
Ja, nee, also deswegen, Leute, es ist Sommer, geht raus, macht Radtouren, wirklich, geht Bikepacken. Ich muss ja immer dazu sagen, ich bin ja nur so ein Semi-Bikepacker, also ich auf Zeltpennen habe ich ja keinen Bock. Ich gehe dann schon immer irgendwo in ein Bed and Breakfast, so auf spontan. Ziehe die Kreditkarte einmal durch. Das hat ja so, also wird ja vielleicht auch von vielen, wo die Nase gerümpft wird, da bin ich aber auch ehrlich, dass ich irgendwie dann schon Bock habe, wenn ich das schon mache, auf ein gutes Bett und eine ordentliche Toilette und ein Klo, aber und eine Dusche vor allen Dingen. Aber auch Bikepacken ist so geil, gerade im Sommer, weil du kriegst halt auch wirklich nicht viel in diese Bikepacking-Taschen rein, das ist ja auch Wahnsinn. Das ist auch mal so ein Ding, man hat so 3-4 Taschen am Rad, die sind ewig schwer, aber trotzdem hast du halt gefühlt kriegst du nichts mit. Und ich finde es aber eigentlich auch richtig schön, dass du so wenig dabei hast, weil man realisiert, wie wenig man eigentlich braucht, um auch leben zu können. Also man braucht wirklich nur Zahnbürste, Zahnpasta, Ladegerät vom Handy und ja, eine Kreditkarte, vielleicht noch 100 Euro auf bar in der Tasche und dann irgendwie, dann hatte ich dabei zwei Paar Radsocken, zwei Trikots, zwei Hosen, eine Regenjacke, ein paar Armlinge und dann halt ein Outfit, was man morgens und abends dann nach der Biketour anhat. So, das war's halt.
Hattest du normale Schuhe dabei?
Na klar. Weißt du warum?
Nee.
Ich hatte Copenhagen Studios Sneaker dabei, weil ich ja in Kopenhagen war Und da habe ich natürlich eine Kooperation, habe ich ein kleines Reel gedreht für die, weißt du. Ich habe das natürlich direkt mit ein bisschen Arbeit verbunden. Und das war aber so ein Punkt. Die Schuhe sind richtig geil und ich habe mich auch richtig auf die Kooperation gefreut. Aber das war so richtig große Sneaker mit so einer richtig fetten Sohle.
Ultra schwer,
ultra schwer.
Ja.
Ich war so, Digga, das war auch richtig dumm, die jetzt beim Bikepacking-Trip mitzunehmen.
Weil das wollte ich gerade sagen, bei so Bikepacking-Trips merkt man halt, wie schwer Schuhe sind, wenn man sie nicht an den Füßen trägt, einfach. Und man will aber auch gegebenenfalls nicht die ganze Zeit irgendwie mit Flipflops rumlaufen oder Adiletten. Und selbst Adiletten sind sausperrig.
Komplett. Also mein Trick, mein...
Deshalb meine Frage, weil es gibt ja auch ganz viele Videos von Leuten, die dann beim Bikepacking einfach überall hin mit ihren Klickschuhen laufen. Also halt mit Mountainbike, mit Profil, aber ist trotzdem, glaube ich, auf Dauer halt räudig.
Ja, das war auf jeden Fall ein richtig, richtig schöner Trip und ich bin richtig beseelt davon zurückgekommen. Bin jetzt noch ein, zwei Tage mit der Familie hier auf dem Hausboot. Und, übrigens, ich wollte auch nochmal Danke sagen für die ganzen Anfragen und den ganzen Support und die ganzen Buchungen. Es läuft echt cool an. Im August, wenn ihr 16. bis 18. August, meine ich, ist ein Wochenende, das ist tatsächlich das einzige Augustwochenende, was noch frei ist. Der Rest ist schon ausgebucht. Und auch im September gibt es nur noch ein, zwei Wochenenden, die frei sind. Das heißt, wenn ihr spontan Bock habt, hier auf dem Hausboot eine gute Zeit zu haben, schickt mal eine Mail an info@dashausboot.de. Wunderschöner Ort, um Zeit zu verbringen. Und Tanja, wir müssen auch dieses Jahr nochmal hierhin zusammen. Irgendwie mal. Wann ist denn bei dir eine gute Zeit? So, ich habe mir vorgenommen, der August bleibt weiterhin wild bei mir, aber die letzten 4 Monate des Jahres will ich mal komplett einen Calm Down machen.
Ja, ich habe ja auch, 16., 18., da bin ich ja, an dem Wochenende bin ich ja noch bei der Frauentour. Es geht ja eigentlich, es ist krass, wie schnell die Zeit jetzt schon wieder vergeht. Nächste Woche fahre ich dann schon nach Rotterdam und fange da mit dem Kommentar an, auf Englisch. Dem Kommentar, das Kommentar, der Kommentar. Und danach bleibe ich ja noch eine Woche im Urlaub. Gegebenenfalls, September vielleicht.
September wäre schön. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder viel am Radfahren, nachdem ich ja ein paar Wochen nicht fahren. Jetzt war der Bikepacking-Trip. Morgen habe ich mich hier in Hamburg auf dem Deich verabredet, um Rad zu fahren. Und am Sonntag fahre ich in Berlin Rad. Das Velocity Berlin ist. Ich habe mich bei meinem ersten Jedermann-Rennen angemeldet. Ich habe jetzt keine Lizenz mehr. Ich fahr die 60 Kilometer in Berlin. Ich wollte mich nur für die kleine Strecke anmelden. Nee. Die 100 waren mir zu lang.
Mit Björn zusammen?
Mit Helge, mit Till und mit Penny. Da habe ich meinen 3 Kumpels von mir.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
Schön, die 60 Kilometer fahren wir durch Berlin. Ich habe richtig Bock, weil abgesperrte Straßen. Und durch Berlin mal rumheizen. Und danach die Woche, wenn du die Tour de France der Frauen kommentierst, gehe ich auf das allererste Festival meines Lebens. Ich war ja noch nie auf dem Festival. Und dann gehe ich zum Pangea-Festival. Und da fahre ich auch mit dem Rad hin von Hamburg. Das sind 230 Kilometer. Und
lädt dann jemand dein Fahrrad ein? Oder
das habe ich noch nicht geplant. Aber es wäre auf jeden Fall übertrieben witzig. Also Björn und ich versuchen eine Aktivierung zu machen. Ich kann das jetzt schon mal im Podcast groß ankündigen, wenn ihr das hört. Nächste Woche Dienstag, das ist so der 6. August. Am 6. und am 7. August haben wir vor, von Hamburg nach zum Pangea-Festival zu fahren. Ich weiß nicht, wo der Ort genau ist. Es liegt hinter Rostock noch. Das sind so 230 Kilometer von Hamburg aus. Und wir wollen da eine Road to Pangea starten. Also das Ding ist, Helge traut sich nicht zu, an einem Tag 230 Kilometer zu fahren. Was ich gesagt habe, ist Quatsch, das wird er schaffen. Gerade wenn wir eine Truppe haben, die uns supportet, also die uns Windschatten gibt. Also falls auch Leute zum Pangea-Festival fahren und ihr auch Lust hättet, mit dem Rad dahin zu fahren, lasst uns eine Truppe bilden. Lasst uns spätestens am Mittwoch, vielleicht sogar schon am Dienstag losfahren mit einer Übernachtung dahin. Und Helge und ich haben uns überlegt, es wäre übertrieben witzig, wenn wir das auf dem Tandem zusammen machen. Meine Eltern haben ein Tandem, ich besorge das Tandem und dann fahren wir mit dem Tandem dahin. So, das wäre schon gut, oder nicht?
Ja, definitiv, aber ich glaube, die Chance, dass euch jemand Motorpaced, ist höher, als dass Leute mitfahren, könnte ich mir vorstellen.
Warum können auch Leute mitfahren? Vielleicht wollen ja Leute eh in die Richtung müssen sogar zum Festival.
Ja,
Egal, ihr müsst ja nicht mal aus Hamburg
kommen.
Ja,
genau. Also das, genau, dass Leute in die Richtung müssen oder ein Stück mitfahren. Aber normalerweise, die meisten Leute fahren ja mit einer Palette Ravioli-Dosen und drei Paletten Bier und ein paar Zelten im Kofferraum zum Festival. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein paar sagen, ja, eilig haben wir es eh nicht. Dann motorpacen wir euch doch auf dem Tandem ein Stück.
Ja, das könnte gut sein. Aber man muss dazu sagen, das Pangea-Festival, das ist, glaube ich, kein... Also ich war noch nie auf dem Festival, aber was ich so gesehen habe, das ist kein klassisches Festival, wie man sich jetzt so Rock am Ring oder so vorstellt. Das ist so ein Kultursportmusikfestival. Also da gibt es vor allen Dingen auch ganz viele so Yogakurse, da fahren auch viele Familien hin. Also das ist, glaube ich, ein gutes Einsteigerfestival und vor allen Dingen ein gutes Festival für so Sportinteressierte. Also man kann da wirklich so ganz viel Wassersportarten machen, Extremsportarten. Das sind ganz viele Red Bull-Athleten da, die so Kurse geben oder so Shows machen. Also es ist sehr, sehr, ich würde sagen, das ist ein Festival für sportaffine Menschen. Von daher glaube ich schon, dass vielleicht ein paar Leute mit dem Rad dahin fahren.
Ja gut, das könnte natürlich sein. Das war mir nicht bewusst. Ich habe nur gerade das Line-Up angeschaut und da ist, glaube ich, kaum jemand dabei, den ich mir nicht anschauen würde.
Geil, ne?
Was natürlich bei Festivals immer Stress bedeutet, weil man muss sich dann entscheiden manchmal, wen man mitnimmt und wen man nicht mehr mitnehmen kann.
Ja, ich hoffe, vielleicht sind da geile Bands, die, vielleicht kenne ich irgendjemanden, vielleicht kann ich mal mit auf die Bühne mitsingen oder so. Darauf haben die Leute doch nur gewartet.
Definitiv.
Ah, nein, das wird nicht passieren. Keine Sorge. Also wenn irgendjemand nochmal zusammengefasst, wenn irgendjemand Bock hat, mitzufahren zum Pangea-Festival, nächste Woche, Dienstag beziehungsweise Mittwoch, wir sind noch nicht ganz sicher, fahren wir los. Und ihr könnt uns begleiten. Wir haben Bock. Lasst das mal zusammen machen, Leute. Wer Bock hat, einfach in meine DMs sliden bei Instagram.
Klingt gut, wenn ich nicht arbeiten müsste, dann würde ich ein Stück mitfahren.
Wollen wir jetzt zum Grande Finale noch über die Tour de France sprechen? Während du isst, Tanja. Oh, das lieben die Leute, wenn man so schön beim Podcast isst.
Während ich esse. Ja, ich, wie gesagt, es ist schon spät und ich muss gleich ins Bett, wir haben gleich 10.
Wir müssen ja auch eigentlich nur
deshalb versuche ich jetzt zumindest schon mal zu essen.
Wir müssen ja eigentlich auch nur die dritte Woche Revue passieren lassen. Also wir haben ja damals am Ruhetag aufgenommen, da waren 2 Wochen der Tour de France vorbei. Und eigentlich hat sich ja da nicht mehr viel geändert. Also Bini Girmay hat das grüne Trikot verteidigt und gewonnen. Pogacar hat das gelbe Trikot verteidigt und gewonnen. Es gab keinen Einbruch mehr. Er ist gefühlt immer nur noch stärker geworden. Ich glaube, man muss einfach darüber reden, was der für eine krasse Tour abgeliefert hat. Auch was UAE für eine krasse Tour abgeliefert hat als Team. Natürlich muss man auch Nils Polit erwähnen, der, glaube ich, eine wahnsinnig starke Tour de France gefahren ist. Also ich hätte, dass Nils stark ist, weiß ich und wusste ich schon immer. Aber wie er in der letzten Woche gefahren ist, also der war ja bei den Bergetappen, teilweise waren ja noch 25 Fahrer da und er ist immer noch von vorne gefahren. Also so gut, gerade bei Koch habe ich Nils auch noch nie gesehen. Kann ich nur alle meine Hüte ziehen. Oh. Jetzt hört ihr das Babyfon?
Ja.
Muss mal kurz gucken. Vielleicht manchmal habe ich Glück. Oskar hat, glaube ich, nur im Schlaf gesprochen. Also, lass uns dann kurz halten. Du willst ins Bett und meine Kinder werden langsam wieder wach. Also, wir müssen nur über die Art und Weise sprechen, glaube ich, wie Pogacar gewonnen hat. Also, dass er die letzten 3 Etappen allesamt gewinnt, insgesamt 6 Etappen gewinnt und das gelbe Trikot und mit 5-6 Minuten Vorsprung. Das Zeitfahren gefühlt jubelt die letzten 3 Kilometer mit 1 Minute Vorsprung gewinnt. Also, ja, Machtdemonstration. Obwohl ich großer Pogacar-Fan bin und dass mich für ihn sehr gefreut habe, dass er gewonnen hat, war es teilweise ein bisschen unheimlich hinten raus. Wie siehst du das?
Ja. Kann ich absolut unterschreiben. Jetzt hört man mich wahrscheinlich ein bisschen knuspern. Ging mir genauso. Also ich habe mich total gefreut. Es war so ein bisschen Happy End. Der Richtige hat gewonnen. Also wie bei so einem Marvel-Film. Aber ja, am Ende wurde es auch so ein bisschen so,
Ja, fand ich auch.
Wie du sagst, gruselig.
Fand ich auch. Also man kann ja nur hoffen, dass das ja alles mit rechten Dingen zugeht. Es war einfach natürlich sportlich super krass. Aber ich finde das dann auch so krass, wenn dann, ich weiß halt immer nicht, ob man sich da so einen Gefallen damit tut, wenn man so souverän und so überlegen gewinnt und halt auch Giro und Tour schon gewinnt. Also gerade Leuten, die jetzt nicht aus der Szene sind, man muss ja schon sagen, Radsport ist mittlerweile in der Popkultur angekommen und es schauen sich viele an. Und gerade auch Leute, die jetzt vielleicht nicht so die krasse Ahnung haben. Und so, also in meinem Freundeskreis, gerade die Leute, die jetzt vielleicht so das nur so am Rande mitbekommen, die sagen halt einfach alle, ja, Digga, was war denn da los? Pogacar ist ja bis oben hin voll. Und dann sitze ich halt da und denke mir so, ja, nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Und argumentiere dagegen, damit, dass es natürlich ein Jahrhunderttalent ist und dass er sich krass darauf vorbereitet hat und dass er auch einfach Vingegaard vielleicht nicht auf dem Niveau war, wo er normalerweise ist. Deswegen war das halt noch krasser. Aber
ich wollte gerade sagen, also vielleicht muss man halt auch sagen, dass es eher krasser, also dass es grundsätzlich fast krasser war, dass Vingegaard so abgeliefert hat mit der Vorbereitung, die er hatte und einfach dem schweren Unfall, den er hatte, dass es dann eigentlich nicht so überraschend war, dass Pogacar deutlich dominanter ist und deutlich besser ist, sondern dass es wirklich eigentlich erschreckend war auch, wie schnell Vingegaard wieder auf einem sehr, sehr guten Niveau war, um eben einfach Zweiter bei der Tour zu werden und einem Pogacar trotzdem auch eine Etappe abzuluxen.
Ja, also ja, ich bin auch, es war auf jeden Fall eine absolute Pogi-Show. Selbst so was Krasses wie, dass Bini Girmay das grüne Trikot gewinnt. Und das war ja am hinten raus nochmal richtig spannend, dadurch, dass Jasper Philipsen seine dritte Etappe gewinnt, genau in dem Sprint, wo Bini Girmay stürzt und gar keine Punkte mehr hat. War es ja dann sogar nochmal echt ein bisschen spannend ums grüne Trikot. Aber ich habe mich sehr gefreut für Girmay, dass das gewonnen hat. Und ich meine, das ist ja auch historisch. Der gewinnt 3 Etappen, der gewinnt das grüne Trikot als erster afrikanischer Fahrer. Aber das ist ja gefühlt schon so untergegangen, einfach weil Pogacar und UAE so dominant war. Also es war schon eine absolute Pogacar-Show.
Definitiv. Also es ist ja auch Remco hat sich ja auch absolut gut präsentiert und jetzt ja auch mit seinem Olympiasieg nochmal die Form bestätigt. Und ja auch einfach, das muss man ja auch sagen, nach der ersten Tour de France, nicht nach der ersten Grand Tour, aber nach der ersten Tour de France, dann beim Zeitfahren nochmal so abzuliefern. Aber der ist ja auch super gefahren und auch das ging ja so ein bisschen unter.
Ja, also, und ich meine, Evenepoel hat von sich selber gesagt, das war die krasseste Leistung, die er jemals erbracht hat. Und er wird den 3. Platz in der Tour und das weiße Trikot höher einschätzen als der Vuelta-Sieg. Also, das zeigt ja auch, aber warte mal, jetzt habe ich ein Mikroproblem. Och, Alter, heute läuft doch gar nichts, ey.
Das zeigt, wie egal die Vuelta ist. Jetzt ist Ricks Mikro in favor of my sleep und hat den Geist aufgegeben und ich kann mich hinlegen. Darum bin ich nicht traurig, auch wenn es jetzt ein abruptes Ende des Podcasts bzw. der aktuellen Folge bedeutet. Aber ich hoffe und gehe davon aus, dass wir uns nächste Woche nach dem Olympischen Straßenrennen, zu dem wir jetzt beide unsere Favoriten nicht geäußert haben, ich habe mal einen mit Grace Brown auf die Liste geschrieben, aber einen konkreten Favoriten können wir ja vorher noch posten vielleicht, wer unsere Favoriten fürs Straßenrennen sind. Besprechen werden wir es auf jeden Fall nächste Woche. Genauso wie die Bahnrennen und alles andere fällt uns bestimmt auch noch ein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss!